Ich möchte meine Predigt damit beginnen, dir zwei wichtige Fragen zu stellen. Wahrscheinlich die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben. Kennst du Jesus Christus? Und wer ist dieser Jesus Christus? An diesen zwei Fragen hängt die Wahrheit des ewigen Lebens ab. Du kannst, wenn du die zwei Fragen falsch beantwortest oder sie gar nicht beantworten kannst, nicht sagen, dass du ein Christ bist. Entweder du kennst Jesus Christus oder du kennst ihn nicht. Doch alles in deinem Leben hängt von der richtigen Antwort auf diese Fragen ab. In der richtigen Antwort auf diese Fragen findest du das Thema Errettung, du findest das Thema Vergebung und ewiges Leben und auch Sünde wieder. Das Herz des christlichen Glaubens ist Jesus Christus. Und wenn wir über Jesus Christus sprechen, dann müssen wir vor allem über zwei wichtige Dinge sprechen: wer er ist und was er getan hat. Die Leute geben heute auf diese Fragen unterschiedliche Antworten. Auf die Frage, wie Jesus ist, sagen dir einige: Ja, ich kenne Jesus aus den Geschichten oder den Liedern, die mir meine Großmutter oder mein Großvater gesungen hat oder erzählt hat. Für andere ist dieser Jesus nur ein Mensch, der mal gelebt hat und eine Gruppe von Menschen angeführt hat. Manche sagen, dass Jesus nur eine Erfindung ist, wie der Buddha oder die anderen Religionen, um uns Menschen zu besänftigen. Für manche ist Jesus eine Art Motivationstrainer, der möchte, dass du dein jetziges Leben so gut lebst, wie du nur kannst, dass du glücklich bist in diesem Leben. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass Jesus gelebt hat, dass er ein guter Mensch war, dass er aber nicht Gott ist. Und so ist die Antwort auf diese zwei Fragen wichtig in deinem Leben, wenn du sagst, dass du ein Christ bist. Es ist wichtig für dich, ein klares Verständnis davon zu haben, wer Jesus ist und was er getan hat. In der Gemeinde der Kolosser hat eine Irrlehre versucht, sich in die Gemeinde einzuschleichen. Das Hauptanliegen dieser Irrlehrer war der Angriff auf die Allgenügsamkeit Jesu Christi. Sie haben Jesus nicht abgelehnt, aber sie sagten, dass Jesus nicht ausreicht. Deswegen möchte der Apostel gleich zu Beginn seines Briefes das richtige Fundament für das Wesen Jesu Christi legen. Und wenn wir uns anschauen, wer Jesus ist, dann wirst du feststellen, dass dieses biblische Verständnis von Jesus dich weit weg von allen anderen unbiblischen Lehren bringt. Jedes Bild, jede Vorstellung von Jesus, das nicht dem Wort Gottes entspricht, ist wie ein Schiff, das weit weg von dem Hafen der Gnade fährt. Und nur das richtige Verständnis von Jesus ist dein Anker in diesem Hafen der Gnade. Wir haben in dem Kolosserbrief nicht die einzigste Beschreibung von Jesus Christus in der Bibel, aber wir haben wahrscheinlich die kürzeste und die allumfassendste Beschreibung von den Wahrheiten über Jesus Christus. In wenigen Versen wird uns ein so deutliches Bild von Jesus gezeigt. Lasst uns diese Verse mal gemeinsam lesen. Mein Predigtext ist heute Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Der Brief von Apostel Paulus an die Kolosser, das erste Kapitel von den Versen 15 bis 20, möchte ich lesen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet: Wer ist Jesus Christus? Wer ist dieser Jesus Christus, von dem Apostel Paulus uns hier schreibt? Und in diesen Versen von Vers 15 bis 20 zeigt uns Paulus vier wichtige Dinge, vier wichtige Wahrheiten über Jesus Christus. Und diese werden wir heute betrachten. Die erste Wahrheit ist: Jesus ist Gott. Die zweite Wahrheit, die uns Paulus hier gibt, ist: Jesus ist der Schöpfer. Die dritte Wahrheit: Jesus ist unser Erhalter oder ist der Erhalter. Und die vierte und letzte Wahrheit, die wir heute anschauen werden, ist: Jesus ist der Herr. Und so beginnen wir mit dem ersten Punkt: Jesus ist Gott. Warst du schon mal in einem Vortrag über das Thema, wie man richtig präsentieren sollte? Oder vielleicht ein Thema Argumentation in der Schule? Und da wird einem immer gesagt, wenn du eine Präsentation aufbaust, wenn du mit jemandem argumentieren möchtest, dann musst du immer mit dem schwächsten Argument beginnen und dich dann immer mehr steigern. Und dein stärkstes Argument, was für diesen Punkt spricht, den du vertrittst, solltest du ganz am Ende bringen. Doch der Apostel Paulus, der hält sich nicht einer solchen Argumentationsregel oder Weise. Er beginnt in Vers 15 mit dem größten Punkt zum Thema, wer Jesus ist. Jesus ist Gott. Er bekennt die absolute Göttlichkeit von Jesus Christus in Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass mit dieser Jesus gemeint ist. Wenn du dir den Vers 13 anschaust aus dem ersten Kapitel, dann liest du dort, das Apostel Paulus schreibt, dass Gott uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. In Vers 14 macht er weiter, dort lesen wir, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut, durch das Blut Jesu Christi. Und auch hier wird von Jesus gesprochen und genauso geht es auch in Vers 15 weiter mit Jesus. Jesus ist nämlich das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus hätte ja damit beginnen können, dass Jesus ein Mensch ist, das schwächste Argument, und dann weitergehen können, ja, Jesus ist ein guter Mensch. Jesus ist ein Mensch ohne Sünde. Ja, Jesus ist auch ein Lehrer und Prophet. Doch das Wichtigste, was die Kolosser wissen müssen, ist, dass Jesus Gott ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist Geist und hat keinen Körper wie wir Menschen. Das finden wir als Antwort in unseren kleinen Kinderkatechismen auf die Frage, was Gott ist. Gott ist Geist und hat keinen Körper wie wir Menschen. Diese Wahrheit lehrt uns die ganze Bibel über Gott. In Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 1, in den Vers 18 lesen wir, Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. In Johannes 6, Vers 46 lesen wir folgende Worte: Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. In 1. Johannes, also in seinem Brief von Johannes, im 1. in Kapitel 4, Vers 12 lesen wir: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn niemand Gott jemals gesehen hat und von Jesus als dem Offenbarer Gottes gesprochen wird, wie können wir dann die Verse im Kolosserbrief verstehen, dass Jesus das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist? Und es gibt darauf eine einfache Antwort. Jesus ist die Offenbarung und der Repräsentant Gottes. Er ist ein, er ist Gott im Fleisch. Er ist zu 100% Gott und auch zu 100% Mensch. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium im 1. Kapitel, Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als den des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie hat uns Jesus Gott offenbart? Oder wie ist Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Wir legen die Schrift mit der Schrift aus, um diese Frage zu beantworten. Lasst uns gemeinsam das Johannesevangelium aufschlagen, Johannes 14, die Verse 6 bis 11 lesen. Johannes 14, die Verse 6 bis 11. 1201 in unseren Gemeindebibeln. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Man kann diesen Bibeltext sehr schnell dazu verwenden und sich darauf beziehen, dass Jesus hier auf sein fleischliches Bild, also auf sein leibliches Bild, spricht, dass er, sein fleischliches Bild, dass es das Bild von Gott ist. Doch dieses Sehen, was Jesus hier benutzt, bezieht sich gar nicht darauf. Die Bibelstelle lehrt, dass man Jesus sehen kann als Mensch und doch nichts über Gott wissen kann. Philippus hat Jesus gesehen und hat doch Gott nicht erkannt. Jesus offenbart uns Gott mit seinen Worten, mit seinem Wesen, mit seinen Werken. Darum geht es in dieser Bibelstelle. Es ist nicht das menschliche Bild von Jesus, das uns Gott offenbart. Es sind die Worte Jesus, die uns Gott offenbaren. Gott kam als zweite Person seiner Dreieinigkeit in menschlicher Gestalt auf diese Erde und lebte ein Leben ohne Sünde. Gott gab seinen Sohn Jesus Christus die ganze Fülle und nicht nur ein Teil von ihm. Und dieser Jesus erfüllte jedes Gesetz Gottes und hat die Gerechtigkeit Gottes vollkommen befriedigt. Dieser Gottmensch Jesus Christus hing am Kreuz für die Sünden seines Volkes. Er trug den Zorn, dessen wir schuldig waren, vollbrachte das Erlösungswerk für seine Kinder, das nur Gott selbst vollbringen konnte. Und sollte dieses Wissen von Jesus als Gott und seinem Erlösungswerk dich als sein Kind nicht zutiefst demütigen, dich zum Lobpreis ermutigen und in dir diese tiefe Dankbarkeit hervorrufen? Der zweite Teil von Vers 15 sagt uns, dass Christus der Erstgeborene der ganzen Schöpfung ist. Und das Wort Erstgeborener kann man in der Tat man kann es zeitlich beziehen, dass jemand als allererstes geboren worden ist. Es kann aber auch auf eine bevorzugte Stellung hindeuten, weil ein Erstgeborener zu der damaligen Zeit ein höheres Recht, eine höhere Stellung in der Familie hat. Und diese zwei Bedeutungen von diesem Begriff Erstgeborener, die hängen nicht, also es ist nicht notwendig, dass sie zusammenhängen. Es ist möglich, dass das eine oder dem anderen auch geht. Und ein Kommentator schreibt darüber, über den Begriff Erstgeborener, und sagt, oder er zitiert Exodus, also das zweite Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22. Dort steht nämlich, also im zweiten Buch Mose 4, 22 steht, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, der spricht nicht darüber, dass Israel das allererste Volk auf dieser Erde war. Das weiß nämlich gar nicht. Hier bezieht sich das Wort Erstgeborener auf Gottes Wahl, auf Israel als Gottes Wahl einer Nation. Gott bevorzugt das Volk Israel vor allen anderen Völkern. Es ist höher gestellt. Und die Tatsache, dass Christus Gott ist, bedeutet, dass er ein Schöpfer ist und kein Geschöpf. Und somit kann das Wort Erstgeborener hier nicht auf seine zeitliche Priorität hindeuten. Die Bibelstelle selbst spricht darüber, dass Jesus Schöpfer ist und betont mit dem Wort Erstgeborene seine Herrschaft, seine Vorrangstellung über alle Dinge. Es deutet auf den Rang und Status von Jesus hin. Viele Menschen glauben nämlich tatsächlich der Irrlehre, oder das ist eine Irrlehre über Jesus, dass er als Erster geboren ist. Also er ist die allererste Schöpfung von Gott und eine menschliche Gestalt. Doch diese Bibelstelle zeigt uns nur den Rang, den Jesus hat. Er hat nämlich den höchsten Rang, weil er Gott selbst ist. Das ist die erste Wahrheit, die Apostel Paulus in diesen Versen uns wiedergibt. Und wenn du an diesem Punkt schon falsch liegst und nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, dann gehst du mit jedem weiteren Schritt nur noch weiter weg von Gott. Deswegen musst du an diesem Punkt dich und deine Lehre prüfen, wie du über Jesus glaubst. Und wenn dein Verständnis, dein Glaube nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann musst du dies korrigieren. Paulus kommt zur zweiten Wahrheit über Jesus und sagt, Jesus ist der Schöpfer. Wir lesen das in Vers 16. Jesus ist der Schöpfer. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen. Paulus macht weiter mit der Beschreibung darüber, wer Jesus ist. Er spricht nun über die Schöpfermacht Jesu Christi. Und der Vers 16 erinnert uns sehr stark an den Brief von Paulus an die Römer. Alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen. In Römer Kapitel 11, Vers 36, dort schreibt Paulus Folgendes. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und genau das, was Paulus in dieser Bibelstelle in Römer gesagt hat, meint er auch hier. Es gibt nichts, was außerhalb der Schöpfermacht und Herrschergewalt Jesu Christi ist. Das ganze Universum, die ganze Erde, ja das kleinste Teil auf diesem Planeten ist durch Jesus Christus entstanden. Es war der dreieinige Gott, der gesprochen hat in 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und es gibt nichts, was wir ausschließen können, das Jesus nicht geschaffen hat. Ja, selbst die unsichtbaren Wesen hat er geschaffen. Und damit meint er die Engel, die Dämonen und auch den Teufel selbst ist ein Geschöpf von Gott, von dem allmächtigen Gott. Wenn wir uns ein Produkt kaufen, dann finden wir irgendwo auf diesem Produkt eine Art Siegel oder ein Kennzeichen. Made in China oder Made in Germany. Doch um ein Produkt herstellen zu können oder es bauen zu können, benötigt man Material. Man benötigt die Teile, um etwas zusammenzufügen, damit daraus ein Produkt entsteht. Doch bei der Erschaffung des Universums, bei der Erschaffung des Lebens, schuf Jesus Christus aus dem Nichts das Etwas. Doch es sind nicht nur die Dinge, die Jesus geschaffen hat, von der Paulus hier spricht, sondern auch die Rangordnung hat Jesus bestimmt. Er hat festgelegt, welche Macht jedes geschaffene Wesen hat. Er hat die Gewalten bestimmt. Alles kommt von Gott. Doch wieso geht der Apostel Paulus auf dieses Thema so speziell ein? Hätte es nicht ausgereicht, einfach nur zu sagen, Jesus hat alles geschaffen? Er, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, hat alles geschaffen? Die Kolosser, sie standen in der Gefahr, durch die Irrlehren in den Götzendienst geführt zu werden. Diese Irrlehrer haben zum einen gesagt, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist und deswegen ist er nicht vollkommen. Sie haben aber auch die übernatürliche Erkenntnis von Gott bekommen und damit dachten sie, dass sie viel höher auf der geistlichen Leiter stehen als alle anderen Christen. Und mit jeder weiteren Erkenntnis, die sie bekommen, mit jeder übernatürlichen Erkenntnis, steigen sie eine Treppe höher zu Gott. Sie haben sogar geglaubt, dass die Engel ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind und auch Geschöpfe sind, die auf dieser Heiligkeitstreppe stehen, bloß viel höher sind als wir Menschen. Auch Jesus, der ein Mensch ist, ist nichts anderes wie eine Person auf dieser Heiligkeitsleiter und bewegt sich auf dem Weg nach oben zu Gott. Doch der Apostel Paulus beschreibt Jesus deswegen genau, weil in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und er damit nichts anderes sagen möchte, wie, wieso betest du, da du geschaffen bist, ein weiteres Geschöpf an und nicht deinem Schöpfer selbst? Warum unterwirfst du dich anderen Menschen und Ritualen so schnell, aber von deinem Schöpfer kehrst du dich ab? Und das ist der Punkt, den Apostel Paulus in diesen Versen deutlich machen möchte. Doch Jesus hat nicht nur alles geschaffen von sich selbst heraus, sondern Paulus sagt weiter in Vers 16, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es ist also alles auch zu seiner Ehre gemacht. Alles ist zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Der Grund eines jeden erschaffenen Wesens liegt allein in Jesus Christus. Du bist nicht auf der Erde, weil du bestimmt hast, ich möchte jetzt hier sein. Du bist nicht ein Mann oder eine Frau geworden, weil du gesagt hast, ich möchte als Mann oder Frau auf die Erde kommen. Alles hat Jesus bestimmt. Er hat bestimmt, dass du ein Junge oder ein Mädchen bist. Er hat bestimmt, wann und wo du geboren bist. Er hat bestimmt, in welche Familie du hineingeboren wurdest. Einfach alles kommt aus einem ewigen Ratschluss und dient allein seiner Ehre. Ein Prediger sagte einmal folgende Worte: O du Mensch, dir sollte klar sein, dass du in Gottes Universum lebst und deswegen dich ihm unterwerfen solltest. Er hat alles gemacht und deswegen lebe nach seinem Wort. Wenn du es nicht willst, dann solltest du dir dein eigenes Universum erschaffen aus dem Nichts heraus, denn dort kannst du machen, was du willst. Doch solange, wie du auf seiner erschaffenen Erde lebst, seine Luft einatmest und das Wasser trinkst, das er geschaffen hat, solltest du dich ihm, deinem Herrscher, unterwerfen, denn du lebst in seinem Universum. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist der Schöpfer. Und Jesus Christus ist der Erhalter. Das ist der dritte Punkt. Und dazu schauen wir uns den Vers 17 an. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus hat nicht nur die Erde erschaffen und überlässt nun alles seinem Lauf. Diese Aussage finden wir sehr oft in unserer Zeit von den Christen. Doch das ist ein absolut unbiblisches Bild. Wir finden das in keiner Bibelstelle, dass Jesus einfach nur die Erde erschaffen hat und nun darf alles laufen, wie es möchte. Alles, was Jesus erschaffen hat, hält er in seiner Hand und sorgt sich darum. Alles, was er erschaffen hat, lässt er niemals aus seiner Hand. Er kontrolliert alles und alles besteht in Jesus Christus. Doch das macht er nicht, seitdem es erst die Erde gibt, sondern schon vor der Schöpfung hat Jesus das schon gemacht. Denn Jesus existierte vor Grundlegung der Welt. Das sagt uns der allererste Teil aus Vers 17. Und er ist vor allem. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus hat also in Ewigkeit existiert, bevor er als Mensch in diese zeitliche Welt gekommen ist. Und dieser Jesus, der von Ewigkeit her ist, regiert die Welt und hält alles fest in seiner Hand. In Hebräer Kapitel 1, Vers 3, dort lesen wir folgende Worte. Hebräer 1, Vers 3, dieser, und hier wird von Jesus gesprochen in den ersten zwei Versen, also Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und die Wahrheit über Jesus als den Erhalter aller Dinge legt den Schwerpunkt auf seine Macht und seine Kraft. Gott ist also nicht nur anders, nicht nur größer, sondern er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat die Kraft und die Weisheit. Er regelt, unterstützt alles auf dieser Erde. Er ist der Grund für all das Existierende in dieser Schöpfung. Gott hat also nicht nur alles erschaffen, sondern er pflegt und kontrolliert, was er geschaffen hat. Und ich hoffe, dass du jetzt deine biblische Position von der Entstehung, also von dem Fortbestand der Schöpfung hast. Das heißt, die Schöpfung hat nicht die eigene Kraft in sich selbst, die Weisheit in sich selbst, sich zu erhalten oder sich zu regulieren. Jesus ist der Erhalter des Universums. Er führt alles in seiner Macht und Weisheit. Und auch in Vers 17 sehen wir, dass Paulus nochmal deutlich macht, dass Jesus kein Geschöpf ist, sondern er ist der Schöpfer, weil er nämlich vor allen Dingen schon war. Jesus hält alle physikalischen Gesetze in seiner Hand. Die Rotation der Erde und der ganze Ablauf, der stattfindet, alles wird von ihm bewahrt. Und wenn du nun ein Kind Gottes bist, sollte dich diese Wahrheit über Jesus nicht in ein tiefes Vertrauen in jeder deiner Situation führen? Dieser Jesus sorgt sich um das ganze Universum. Er hat den morgigen Tag bestimmt. Er hat bestimmt, was morgen auf dich zukommt. Und dass das das Beste für dich ist. Und diese Eigenschaft von Jesus, dass er der Erhalter aller Dinge ist, gibt dir die Freiheit als sein Kind, dich in seiner Gnade zu legen und im tiefen Vertrauen alles zu ertragen, was auf dich zukommt. Weil Jesus alles in seiner Hand hält und nichts sich selbst überlassen hat. Das war die dritte Wahrheit, die der Apostel Paulus uns in dem Text zeigt. Die vierte und letzte Wahrheit über Jesus ist, dass Jesus der Herr ist. Jesus ist der Herr. Lasst uns die Verse 18 bis 20 dazu lesen, im Kolosserbrief, Kapitel 1. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wenn wir darüber reden, wer Jesus ist, und lassen diese Eigenschaft weg, dann wäre das keine vollständige Beschreibung von Jesus Christus. Diese Eigenschaft von Jesus, die in Vers 18 beginnt und in Vers 20 endet, ist, dass er der Herr ist. Auch wenn wir dort nicht einmal das Wort Herr finden, so sind trotzdem diese Verse voll mit dieser Wahrheit, dass Jesus der Herr ist. Wir sind als Gemeinde die Braut Jesu Christi. Und es gibt auch andere Bibelstellen, die die Gemeinde als Leib Christi darstellen. Und hier gebraucht der Apostel Paulus das Bild des menschlichen Körpers, um eine biblische Wahrheit zu verdeutlichen. Ein menschlicher Körper hat verschiedene Glieder. Und jeder von uns, der ein Teil dieser Gemeinde ist, ist ein Glied und hat einen Platz in der Gemeinde. Der eine, der ist die Hand dieser Gemeinde. Der andere ist das Bein. Ein anderer ist der Bauch und noch ein anderer der Rücken. Doch in einem Leib gibt es nur einen einzigen Kopf. Und dieser Kopf ersteuert den ganzen Leib. Er bestimmt die Richtung, in dem der Mensch geht oder in dem der Körper sich bewegt. Er bestimmt oder entscheidet die Geschwindigkeit, mit der sich die Gemeinde Christi bewegt. So ist Jesus das Haupt der Gemeinde und eine Gemeinde sollte sich nach dem Wort Gottes ausrichten. Jesus sollte das Haupt unseres Gemeindelebens sein, das Haupt unseres Familienlebens und auf der Arbeit sollten wir als Christen so leben, dass auch Jesus dort unser Haupt ist. Er gibt uns die Kraft und die Weisheit, in all diesen Dingen nach seinem Wort zu leben. Jesus ist der Anfang der Gemeinde und somit hat er die Gemeinde in ihrem Ursprung und somit hat die Gemeinde ihren Ursprung in Jesus Christus selber. Er hat die Gemeinde vor Grundlegung der Welt bestimmt. Jesus Christus hat durch seinen Opfertod und seine Auferstehung der Gemeinde das Leben gegeben. Dass Jesus der Anfang der Gemeinde ist, bedeutet aber auch, dass er eine besondere, ja die größte und höchste Stellung in der Gemeinde hat. Wie beschreibst du die Einigkeit einer christlichen Gemeinde? Menschen, die vom Alter so unterschiedlich sind, die von ihrem Charakter sich so stark unterscheiden, von ihrer sozialen Stellung, von ihrem Umfeld, von ihrer Herkunft nicht unterschiedlicher sein können und doch in ihrer Anbetung, in ihrem Lobpreis, in ihren Lobliedern ihre Stimme laut erheben und gemeinsam Gott preisen. Wir sind Menschen, die den Frieden Gottes haben und wir sind Menschen, die diesen Frieden den anderen auch zeigen und auch ausleben. Wir befinden uns als Gemeinde unter der Herrschaft Christi. Vers 18, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und hier wird wieder das Wort Erstgeborener benutzt, wie schon in Vers 15, und hat hier natürlich genau die gleiche Bedeutung. Es unterstützt sogar nochmal das Bild aus der Erklärung von Vers 15. Es gab nämlich schon Menschen, die aus dem Tod auferstanden sind. Lazarus ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Er ist natürlich wieder gestorben. Doch hier geht es wieder um die Stellung von Jesus Christus in der Gemeinde. So ist Jesus vor der Kreuzigung der Erhabenste und auch nach seiner Auferstehung ist er der Größte und Erhabenste unter allen Menschen. Und er sollte in deinem Leben an allererster Stelle stehen. Damit er in allem der Erste sei, sagt uns Paulus am Ende von Vers 18. Er muss an erster Stelle in deiner Familie stehen, an erster Stelle in deiner Ehe, an erster Stelle in deinem Beruf, an erster Stelle in der Schule, in deinen Gesprächen, an erster Stelle in deinen Vergnügungen, an erster Stelle bei deinen Hobbys, an erster Stelle in deiner Anbetung, an erster Stelle in deinem Dienst, in deiner Evangelisation. Er muss überall in deinem Leben an allererster Stelle stehen. Und es gibt keinen besseren Herrn über dein Leben als dieser Jesus Christus. Er ist nämlich derjenige, in dem die ganze Fülle von Gott wohnt. Diese Wahrheit über Jesus als den Herrn sollte dich unter die Herrschaft Jesu Christi führen. Du willst nach dem Wort Gottes leben. Du möchtest deinem Herrn, deinem König gefallen. Du nimmst das Wort von deinem Herrn ernst. Du hast Gefallen an seinem Wort. Du studierst sein Wort. Du beschäftigst dich damit Tag und Nacht. Du bringst sein Wort in deinem Leben zur Anwendung. Die Wahrheit über Jesus als den Herrn über dein Leben ruft in dir genau diesen Wandel hervor. In Vers 20 lesen wir: Und durch ihn ist alles mit sich selbst, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch dieser Vers 20 bezieht sich genauso wie Vers 19 und Vers 18 auf die Herrschaft, auf den Punkt oder auf die Wahrheit, dass Jesus der Herr ist. Und das Wort, das Paulus hier gebraucht für Versöhnung, bedeutet auch, den Stand eines Dinges, einer Person ändern. Und hier sagt Paulus, dass die Versöhnung sich auf alle Dinge bezieht. Doch wie können wir diesen Vers verstehen? Wie können wir hier das Wort alle Dinge anwenden? In unserem Predigttext bedeutet hier das Wort alle Dinge tatsächlich alle Dinge. In Vers 16 haben wir gelesen, denn in ihm ist alles oder auch alle Dinge erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Am Ende von Vers 16 lesen wir, alles oder auch eine andere Übersetzung, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17, und er ist von allem und alle Dinge oder alles hat seinen Bestand in ihm. Vers 18 lesen wir, damit er in allen Dingen der Erste sei. Doch das bedeutet nicht, wenn wir den Vers 20 betrachten, dass die Versöhnung auf alle Dinge angewendet wird und damit eine Universalversöhnung gelehrt wird. Die Menschen, die an eine Universalversöhnung glauben, denken, dass alle Menschen gerettet werden, dass es kein Gericht gibt. Es gibt nur einen liebenden Gott. Doch diese Lehre widerspricht der ganzen Bibel. Wir finden viele Bibelstellen, die über die ewige Verdammnis sprechen, über die Hölle, über das Gericht Gottes, darüber, dass Gott die Schafe von den Böcken teilen wird. Doch wie können wir dann die Bibelstelle verstehen, dass alle Dinge mit ihm versöhnt werden? Durch den absoluten Gehorsam von Jesus Christus, dass er sich hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz, hat Gott Jesus über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Durch den Gehorsam von Jesus Christus bis zum Tod am Kreuz von Golgatha hat er die Erlösung für seine Kinder vollbracht. Gott hat diesen Jesus über alle Namen erhöht und hat alles mit sich versöhnt, aber nur in dem Sinne, dass sich nun jedes geschaffene Wesen, jedes geschaffene Ding unter der Herrschaft Jesu Christi beugen wird und bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Doch nicht nur alle Erretteten, sondern auch die Verdammten werden es tun und auch sie werden ihre Knie beugen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen vor dem alleinigen Herrn Jesus Christus. Es wird keine Atheisten mehr geben, keine Ökumenen oder keine Liberalen. Alle werden den einzig wahren Gott anbeten und bekennen, dass er der Herr ist. Jeder von uns hier wird seine Knie vor diesem Jesus beugen. Es stellt sich nur die Frage, wann. In deinem Leben rebellierst du jeden Tag gegen den heiligen Gott. Du kannst mit deinem Leben, das du auf dieser Erde führst, niemals die Gerechtigkeit Gottes, die er in seinem Wort beschrieben hat, erfüllen. Deswegen hat der heilige Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, damit jeder, der seine Sünden bekennt und an ihn glaubt, gerettet wird. Dann bekennst du als Kind Gottes, dass Jesus dein Herr ist. Oder du wirst es am Tag des Gerichts tun und für deine Sünden verdammt werden. Doch auch da wirst du bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dieser Vers 20 zeigt dir eine allumfassende Herrschaft Jesu Christi über die ganze Schöpfung. Jesus regiert nicht nur über seine Erwählten, über seine Kinder. Er regiert über die ganze Schöpfung. Es gibt nichts oder niemanden, der ausgeschlossen ist von seiner souveränen Herrschaft. Seine Herrschaft hat keine Grenzen. Sie erstreckt sich über seine ganze Schöpfung, über das ganze Universum. Und jeder wird bekennen, dass dieser Jesus der Herr ist. Entweder als Geretteter oder als Verdammter. Diese Wahrheit über Jesus bringt in seinen Kindern einen tiefen Dank hervor. Gott selbst hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit wir durch die Gerechtigkeit Jesu Christi das ewige Leben haben. Diese Wahrheit bringt uns zu einem tiefen Vertrauen in seine Herrschaft, denn er regiert alles und hält alles fest in seiner Hand. Lasst uns in Lobpreis ausbrechen und unsere Anbetung und uns in der Anbetung, in unserer Anbetung wachsen durch diese Wahrheit, die wir über Jesus Christus gehört haben. Es gibt keinen anderen Namen, in dem die Errettung ist. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel oder auf Erden, durch den du gerettet werden kannst, außer in Jesus Christus. Es gibt nichts, was du in deinen Händen hast, was du vor Gott legen kannst, womit du gerecht vor ihm stehen kannst. Du kannst dir deine Erlösung nicht verdienen. Allein im Glauben und allein in Jesus Christus hast du die Erlösung durch sein Blut. Und die Heilige Schrift fordert dich heute auf, Buße zu tun und an ihn zu glauben, damit du gerettet wirst. Ich möchte mit der Predigt schließen mit folgenden Bibelversen. In Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 bis 14, mit denen möchte ich schließen. Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Er hat uns errettet, und hier wird von Jesus gesprochen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und es gibt keinen einzigen Tropfen der rettenden Gnade, die außerhalb von Christus zu finden ist. Lasst uns über das Gehörte nachdenken, und ich möchte damit im Gebet schließen.